Ja, morgen miteinander. Darum halt mich fest und drück mich fest an dich. Erinnert mich gerade an gestern. Gestern sind wir an der Hochzeit von meinem Göttibub gesehen. Das heisst, Betonung auf gestern. Das heisst, wir sind etwa um 11:45 nach Hause gekommen. Also. Und an Hochzeiten ist es doch so, der Moment, wenn die Braut einzieht, das ist der Moment. Und alle schauen, ja, die drehen sich um und schauen auf die Braut. Die Braut ist nicht zu übersehen. Aber in unserem Alltag gibt es oft das Gegenteil, dass wir uns übersehen vorkommen. Zum Beispiel im Restaurant, von der Bedienung, die einfach nicht an unseren Tisch kommt. Oder im Laden, an der Theke, alle kommen vor mir dran. Bei der Beförderung im Geschäft, vielleicht bei der Partnersuche, auf der Suche nach Mitarbeitern. Oder man wird übersehen bei einem Gespräch, man wird einfach nicht involviert in das Gespräch. Wir kamen uns in der letzten Zeit an einem Punkt übersehen vor, als wir im Spital waren in Zürich, um die Operation von Ursi an der Drüse im Hirn, den gutartigen Tumor, den sie hatte, das zu besprechen, wie man den entfernt. Am Sonntagnachmittag hat der Arzt angerufen um 1 Uhr und hat gesagt, er möchte den Termin von 9 Uhr auf 4 Uhr verschieben, damit wir schön Zeit haben, um darüber zu sprechen. Dann waren wir um 4 Uhr da, haben uns angemeldet, hingesetzt, dann haben wir gewartet. Und die Empfangsdame, die Arztgehilfin, hat den Schalter geschlossen und ist in ein anderes Büro gegangen. Eine ist nach Hause gegangen, dann bin ich ein bisschen aufgestanden und in den Gängen herumgelaufen. Es war alles menschenleer. Und wir haben gewartet und haben gedacht, wir irgendwie werden wir hier übersehen. Da kamen Leute links und rechts, der Arzt kam raus, rein. Niemand hat etwas gesagt. Nach 3/4 Stunden wurden wir dann aufgerufen. Kurze Erklärung. Und dann hat er gesagt, und jetzt müssen wir einen Bluttest machen. Der muss noch vor 5 gemacht werden. Sie müssen dort und dorthin und dann ab durch die Mitte. Und wir mussten da versuchen, den Ort zu finden, wo man den Bluttest noch machen kann, vor 5. Und sind dann wieder herumgeirrt in diesem riesigen Komplex. Und dann habe ich gesagt, das erinnert uns an ein Erlebnis, das wir gemacht haben in den Ferien vor vielen Jahren. Da waren wir in Kreta in den Ferien und irgendwie gab es eine Überbuchung und wir waren nicht auf der Liste, auf der Passagierliste. Es war nicht unbedingt das Hauptproblem. Zu der Zeit wurde gerade gestreikt und der Flughafen war voll von Leuten. Ich habe noch nie so viele Leute gesehen. Auf dem Platz vor dem Flughafen stand ein Panzer, so ein Radpanzer, um ein bisschen für Ruhe zu sorgen, dass da nicht die Dinge eskalieren. Weil alle wollten fort und so und konnten nicht, weil die Flieger flogen nicht. Und es war ein Ghetto. Und wir haben gewartet und wieder gefragt, und ob wir auf der Liste sind, ja später und so. Und mit der Zeit wurde der Flughafen immer leerer. Immer mehr flogen fort und die einzigen, die da waren, die waren noch wir. Haben da gesessen, Flughafen bald leer, das Reinigungspersonal ist gekommen. Einmal kam eine Kippe, die nach Äthiopien flog, die haben da, der Captain so, der hat irgendwie eine VW-Stoßstange mit im Gepäck und so, also, und es wurde immer leerer. Und plötzlich kam dann die Dame von unserer Fluggesellschaft und hat gesagt, okay, wir müssen jetzt schauen, ob sie auf der Liste sind. Die anderen Passagiere waren eine Behindertengruppe, die kam gerade just in time, und dann hat sie gesagt, so, jetzt müssen Sie schauen, ob Sie auf den Listen sind. Gehen Sie ins Büro, irgendwo im Untergrund, und schauen Sie, ob Sie auf der Liste sind. Dann bin ich in den Untergrund gegangen, zu zwei Typen in einem Büro, geraucht, Kettenraucher nicht, alles war voll Qualm, riesige Ordner mit Listen, oder? Und da hat er gesagt, sehen Sie Ihren Namen auf dieser Liste? Und ich habe da geschaut und gesagt, nein, das ist niemand auf der Liste, oder? Und dann raus, und dann haben sie gesagt, okay, da kam die Dame wieder, da die Betreuungsdame, ist sie gekommen, sagt, kommen Sie hierher. Wir müssen direkt aufs Rollfeld. Dann stand da einer irgendwie an einer Seitentüre vom Sicherheitspersonal, Türe auf, kam ein Ford Transit ohne Sitze im Hinterteil. Wir mussten hineinhechten in den Transit, innen war unser Gepäck, aufs Rollfeld und dann die Treppe hoch und ab. Da kamen wir uns auch übersehen vor. Es gibt so Momente, da kommen wir uns übersehen vor. Kennen wir wohl alle Momente, in denen wir übersehen werden oder uns so vorkommen. Und ich glaube, in der Beziehung mit Gott, im Glauben, gibt es auch so Momente, da kommen wir uns übersehen vor. Zum Beispiel, wenn Gebete nicht erhört werden oder wir das Gefühl haben, Gott greift einfach nicht ein, er hilft nicht oder er hilft nur den anderen. Oder man kommt sich übersehen vor, wenn man vielleicht schaut, wie begabt andere sind. Oder was sich im Leben von anderen ereignet. Oder man kommt sich vielleicht übersehen vor, weil eine Verheißung sich nicht erfüllt. Ich glaube, wir alle kennen das Gefühl, wenn man übersehen wird. Und das ist ja etwas, ja, das auch Menschen in der Bibel erlebt haben. Das aufgeschrieben ist von Personen in der Bibel. Und zwei solche Personen, das waren Abraham und Sarah. Abraham und Sarah hatten ja eine Verheißung erhalten, dass aus ihnen ein großes Volk werden würde. Und diese Verheißung hatte Gott ja Abraham persönlich gegeben und er hatte das noch mit einem Opfer, mit einem Ritual, hat er das bestärkt. Und jahrelang ist nichts passiert. Nichts ist passiert. Es war nichts zu sehen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die zwei sich etwas übersehen vorkamen. Und das lese ich euch jetzt, den Text aus 1. Mose 16, 1 bis 16. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Da schlug Sarai ihrem Mann vor, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Ich habe doch eine ägyptische Sklavin, die heißt Hagar. Ich überlasse sie dir, vielleicht wird mir durch sie ein Kind geboren. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm Hagar zur Nebenfrau. Sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarai sich bei Abraham. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt gedemütigt werde. Der Herr soll darüber urteilen. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Quelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin Sarai davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin. Der Herr wird dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret, und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Wie so oft in alttestamentlichen Texten steht gleich zu Anfang, um was es geht. In den ersten beiden Sätzen steht, was das Problem ist. Sarah konnte keine Kinder bekommen und hatte Grund, sich von Gott übersehen zu fühlen. Und in den ersten beiden Sätzen steht auch die Lösung, die Sarah für das Problem hatte. Und ihre Lösung, die hieß Hagar. Und mit der Lösung Hagar, da setzte Sarah zur Flucht nach vorne an. Nachdem sie das Gefühl hatte, von Gott übersehen zu sein, hat sie gedacht, jetzt ist die Zeit gekommen, das Glück in die eigenen Hände zu nehmen. Das Schicksal selbst zu bestimmen. Jetzt der Verheißung nachzuhelfen. Die Versprechung mit menschlichen Mitteln umsetzen, die Gott ihr gegeben hat. Mit der Flucht nach vorne wollte sie Tatsachen schaffen. Und so eine Flucht nach vorne, das gibt es auch in unserem Leben, in unserem Umfeld. Wenn wir das Gefühl haben, von Gott übersehen worden zu sein, dann ist die Verlockung groß, die Flucht nach vorne anzutreten. Und dann beginnt man, dem Glück nachzuhelfen. Und mir ist da bei der Vorbereitung sofort ein Mann in den Sinn gekommen, den ich begleitet habe. Er war im Pensionsalter, aber seine Rente reichte eigentlich nicht für seinen Lebensunterhalt, also er musste Ergänzungsleistungen haben und Sozialhilfe, das war ihm bewusst. Er war manisch-depressiv und eines Tages sagte er zu mir, so, jetzt wandere ich nach Bulgarien aus, denn jetzt ist die Zeit gekommen, wo auch ich Glück habe. Und er hat alles hinter sich gelassen und ist nach Bulgarien gegangen und hat dort ein Haus gekauft. Konnte keine Sprache, nichts, aber ist einfach gegangen. Aber mir ist es noch in den Ohren, als er gesagt, jetzt ist endlich mal die Zeit, wo auch ich Glück habe. Und er hat etwas für sein Glück getan. Oder man beginnt, Gebete selbst zu erfüllen. Hilft sich selbst. Nimmt das Recht in die eigenen Hände. Oder kauft sich den Segen. Oder wenn man sich übersehen vorkommt und die Flucht nach vorne antritt, dann beginnt man, Verheißungen nachzuhelfen. Personen zu manipulieren, es mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen. Oder eine andere Variante ist, dass man Verheißungen mit natürlichen Mitteln umsetzt. Zum Beispiel, wenn jemand nicht geheilt wird oder bei einer Heilungsveranstaltung niemand geheilt wird, dann hilft man einfach mit Manipulation nach und so weiter. Das sind so Dinge, die geschehen, wenn man die Flucht nach vorne antritt. Und diese Versuchung ist groß. Wenn man sich übersehen vorkommt, die Flucht nach vorne anzutreten. Aber diese Flucht, die führt auf Abwege, sie führt auf Umwege, auf Irrwege und in Sackgassen. Dieser Mann, der ausgewandert ist nach Bulgarien, wir haben dann lange nichts mehr von ihm gehört, aber nach einem Jahr, eineinhalb Jahren, haben wir per Mail über Verwandte von ihm Nachricht erhalten, dass er verstorben war. Es hat ihm kein Glück gebracht, diese Flucht nach vorne, das Glück in die eigenen Hände zu nehmen oder es jedenfalls zu glauben. Und auch bei Hagar, mit der Lösung Hagar, bei Sarah und Abraham gerieten sie auf Abwege, auf Umwege, die schmerzhaft waren. Sie waren schmerzhaft für ihre Beziehung, es waren natürlich schmerzhaft für Hagar selbst und auch Ismael hatte einen schwierigen Start ins Leben. Sie landeten mit der Flucht nach vorne in der Sackgasse, denn die Verheißung Gottes hat sich nicht durch Ismael erfüllt. Da waren sie wieder blockiert. Der Fluchtplan der beiden oder der Fluchtplan von Sarah stürzte beide ins Elend und führte auf gottlose Wege. Und genauso war es eigentlich mit dem Fluchtplan von Abraham. Denn Abraham war auch auf der Flucht. Er war nicht auf der Flucht nach vorne, sondern in die Gleichgültigkeit. Wenn bei Sarah auffällt, wie aktiv sie war, Aktivismus, dann ist es bei Abraham seine Passivität. Dabei war er doch der Mann, der die Verheißung erhalten hatte. Mit ihm hatte Gott persönlich gesprochen. Aber jetzt, wo es um die Erfüllung der Verheißung geht, scheint es ihm gleichgültig zu sein, ob sie sich erfüllt, wie sie sich erfüllt, mit wem sie sich erfüllt, ob das, was sie tun, in Gottes Willen ist. Ja, irgendwie ist Abraham in die Gleichgültigkeit geflohen. Und diese Flucht treten Menschen ja noch heute an. Flüchten in die Gleichgültigkeit, denn sie denken, ich bin von Gott übersehen worden. Dann reden sie einfach nicht mehr mit Gott. Sie sprechen nicht mit ihm. Das Gebet verkümmert. Oder man rechnet nicht mehr mit Gott. Er übersieht mich ja sowieso. Was soll ich schon erwarten? Oder man fragt nicht nach seinem Willen. Und es ist einem gleichgültig, wenn einem der Heilige Geist etwas aufdeckt oder das Gewissen keine Ruhe findet. Man macht einfach gleich weiter so. Oder man hört auf Gott zu vertrauen. Und sucht eigene Lösungen, die genial scheinen, aber leider nicht in Gottes Willen sind. Oder man hängt den Glauben überhaupt an den Nagel und sagt, wenn mich Gott schon übersieht, dann hat er auch keinen Platz in meinem Leben. Aber diese Flucht, die führt dazu, dass man geistlich verkümmert. Wenn man in die Gleichgültigkeit flieht, dann verkümmert man geistlich und gleichzeitig nimmt man seine geistliche Verantwortung nicht wahr. Abraham ist ja in die Gleichgültigkeit geflohen und ist gleichzeitig vor seiner geistlichen Verantwortung geflohen. Denn es wäre ja seine Aufgabe gewesen, Sarah an das Versprechen von Gott zu erinnern und zu sagen, nein, Gott hat es doch anders versprochen. Er hätte seine Frau ermutigen müssen und sagen, wir wollen weiter auf Gott vertrauen, denn er hat es ja versprochen. Er hätte auch Hagar schützen müssen und er hätte verhindern müssen, dass man einen solchen Plan ausheckt, der zwar üblich war zu dieser Zeit, da war eigentlich so vom gesellschaftlich gar nichts falsch daran, aber es war gottlos. Es war nicht in Gottes Willen. Aber Abraham zog es vor seiner geistlichen Verantwortung zu fliehen. Und dieses Verhalten, das legen Männer noch gerne an den Tag. Das hat ja schon bei Adam begonnen. Auch Adam hat seine geistliche Verantwortung nicht wahrgenommen. Anstatt Eva abzuhalten, von der Frucht zu essen, hat er selber noch davon gegessen. Er floh vor seiner geistlichen Verantwortung. Und davor fliehen viele Männer heute noch. In der Familie. Man überlässt die geistliche Erziehung den Kindern. Gibt es oft. Oder in der Gemeinde. Oft sind Frauen die geistliche Stütze einer Gemeinde. Und nicht unbedingt die Männer. Oder in der Gesellschaft. Wenn sich Männer schwer tun, sich zu Jesus zu bekennen. In der Geschichte von Abraham und Sarah, das, was da geschehen ist, das wiederholt sich eigentlich bis heute. Und es ist eine Geschichte von Menschen auf der Flucht. Sarah war auf der Flucht nach vorne, Abraham war auf der Flucht in die Gleichgültigkeit und vor seiner geistlichen Verantwortung. Sie waren eigentlich beide fluchtmäßig unterschiedlich unterwegs, aber was sie beide kennzeichnet, auf ihrer Flucht haben sie nicht mit Gott geredet. Abraham und Sarah, was auffällt an der Geschichte, sie haben einfach geschwiegen. Sie haben nicht mit Gott gesprochen. An keiner Stelle wird berichtet, dass sie mit Gott gesprochen hätten. Keiner von den beiden hat gebetet, als Sarah nicht schwanger werden konnte. Keiner von beiden hat gebetet, bevor sie Hagar als Notlösung ausgesucht haben. Sie haben auch nicht gebetet, dass der Haussegen zu Hause schief hing. Sie haben nicht gebetet, dass Hagar geflohen war und sie haben nicht gebetet, dass als Hagar zurückgekommen war. Die beiden hatten eine ganz intensive, gebetslose Zeit. Abraham und Sarah haben einfach nicht mit Gott gesprochen. Hätten sie mit Gott gesprochen, wäre es aufgeschrieben gewesen, weil das ist ja für die Geschichte etwas Entscheidendes. Aber die beiden haben nicht gebetet. Sie haben während der ganzen Geschichte nicht gebetet und es wird erst wieder über ein Gespräch von Abraham mit Gott berichtet nach 13 Jahren. Das lese ich euch vor aus dem nächsten Kapitel, der erste Vers. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, ich bin Gott, der Macht hat über alles. Wo du auch bist, lebe mit mir und tu, was recht ist. Die Geschichte mit der Hagar, da war Abraham 86 Jahre. Jetzt ist er 99. 13 Jahre sind dazwischen. 13 Jahre ohne Gebet oder jedenfalls ohne Gebet, dass es wert gewesen wäre, aufgeschrieben zu werden. Und das ist doch bemerkenswert für einen Mann und für eine Frau Gottes. Und wenn man auch das nicht überbewerten will, wenn man sagt, ja, das ist einfach nicht aufgeschrieben, dann muss man doch festhalten, dass sicher in der ganzen Geschichte die beiden nicht mit Gott gesprochen haben. Aber dafür hat Hagar mit Gott gesprochen. Wenn im ersten Teil der Geschichte auffällt, dass Abraham und Sarah nicht mit Gott gesprochen haben, dann fällt im zweiten Teil auf, dass es eigentlich nur aus einem Dialog zwischen Hagar und Gott berichtet wird. Es besteht eigentlich nur aus dem Reden Gottes und dem, was Hagar zu Gott sagt. Das ist eigentlich alles ein Gebet. Und das kann man sehen im Vers 11. Da steht, weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Und es steht hier, der Herr hat dein Elend erhört. Es steht nicht, der Herr hat dein Elend gesehen, sondern er hat es gehört. Also es muss Sarah mit Gott, Hagar mit... Ja, also, Hagar hat mit Gott gesprochen. Es muss so sein, weil es aufgeschrieben ist. Gott hat ihr Elend gehört. Hagar musste Gott ihre Not geklagt haben, sie muss ihn angerufen haben, sie muss ihren Frust zu ihm gebracht haben, sie muss ihm ihr Elend geklagt haben. Und in dem Gespräch mit Gott hat sie die Erkenntnis gewonnen, dass Gott ein Gott ist, der sie sieht. Und darum bekennt sie, dass Gott sie nicht übersehen hat. In ihrem Elend, in ihrer Not, in ihrer Einsamkeit, auf ihrer Flucht, weil sie war ja auch auf der Flucht, aber auf der richtigen Flucht, physisch. Und sie gibt Gott den Namen, der Herr, der mich sieht. Und diesen Namen trägt Gott heute noch. Der Herr, der mich sieht. Gott ist ein Gott, der deine Not, deine Herausforderung, deine Kämpfe, deine Ängste, deine Alltagssituationen, deine Grenzen, deine Umstände, der dein Herz, deine Anliegen, deine Träume, der das sieht. Gott ist ein Gott, der dich nicht übersieht. In deiner Einsamkeit, wenn du vielleicht von allen übersehen wirst, Gott übersieht dich nicht. Wenn du dich in der Wüste befindest, vielleicht in einer emotionalen Wüste oder in einer Lebensphase, die einfach schwierig ist, wenn viele Umstände zusammenfallen und nach Murphys Gesetz einfach alles schwierig ist in einer Phase oder wenn du ungerecht behandelt wurdest, wenn du im Konflikt mit Menschen bist, Gott übersieht dich nicht. Übersieht dich nicht, wenn du eine beängstigende Diagnose erhalten hast und im Moment es dir die Sprache verschlägt und nicht weißt, wie es dann werden wird. Er übersieht dich nicht, wenn du deine Heimat verloren hast, wenn du wirklich auf der Flucht bist. Und er übersieht dich nicht, wenn du das Gefühl hast, übersehen zu werden. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Und manchmal haben wir trotzdem das Gefühl, dass es nicht so ist. Manchmal haben wir halt trotzdem das Gefühl, dass wir übersehen werden. Und dann ist Flucht keine Lösung. Und das sieht man aus dem Beispiel von Abraham und Sarah. Flucht war nicht die Lösung. Worin die Lösung liegt, das zeigt das Beispiel von Hagar. Sie hat mit Gott geredet. Sie hat Gott geklagt, dass er sie übersehen hat. Darin liegt die Lösung, dass man nicht in der Versuchung erliegt, in der Flucht nach vorne Lösungen zu suchen, die dann nur Elend produzieren. Darin liegt die Lösung, dass man nicht Gleichgültigkeit hat und in der Gleichgültigkeit den Glauben am Ende verliert. Darin liegt die Lösung, dass man die Beziehung mit Gott stärken kann. Das musste Abraham von Hagar lernen. Und das können auch wir aus dieser Geschichte von Abraham, Sarah und Hagar lernen. Und jemand, der das eben schon gelernt hatte, das war David. David war ja ein Mann Gottes, der etliche Situationen erlebt hat, in denen er das Gefühl hatte, dass er von Gott übersehen wurde. Und in diesen Momenten hat er nicht die Flucht nach vorne angetreten und nicht die Flucht in die Gleichgültigkeit und auch nicht die Flucht vor seiner geistlichen Verantwortung, sondern er hat die Nähe zu Gott gesucht. Er hat sich ins Gebet geflüchtet und hat Gott geklagt, was ihm auf dem Herzen war. Und das möchte ich euch jetzt stichprobenweise vorlesen. Aus zwei verschiedenen Klagepsalmen. Da sagt David, ach Gott, wie lange soll der Widersacher noch schmähen und der Feind deinen Namen immerfort lästern? Warum ziehst du deine Hand zurück? Nimm deine Rechte aus dem Gewand und mach ein Ende. Ich muss euch ja nicht sagen, was die schweizerdeutsche Übersetzung ist von nimm deine Rechte aus deinem Gewand und mach ein Ende. Oder Psalm 13. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz von mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich Ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll mich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich her, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass ich nicht mein Feind sich rühme. Er sei meiner mächtig geworden, meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber traue darauf, dass du gnädig bist, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Das eine Kostprobe aus den Klagepsalmen von David. Und da sagt er, Gott, warum hast du mich vergessen? Warum tust du nichts? Bist du am Schlafen? Wie lange soll ich noch warten? Wieso übersiehst du mich? David hat geklagt. Er hat das Ventil der Klage benutzt, um emotional Dampf abzulassen, um seine Seele vor der Anklage von Gott zu befreien, zu bewahren, um seine Beziehung mit Gott zu stärken, um seinen Glauben zu bewahren, um seine Leidenschaft am Brennen zu halten und sich davor zu schützen, auf der Flucht in gottlosem Verhalten zu enden. Und dieses Ventil der Klage, das können wir ja auch anwenden. Das steht ja uns auch zur Verfügung. Und darum, wenn du dich von Gott übersehen fühlst, dann ist Flucht eine schlechte Lösung. Klage es Gott. Wenn du den Eindruck hast, Gott lässt dich zu lange warten, dann klage es Gott. Wenn du den Eindruck hast, er sollte eingreifen, dann sage es ihm. Wenn du genug hast von seinem Schweigen, dann klage es ihm. Wenn du den Eindruck hast, Gott lässt dich hängen, dann klage es ihm. Wenn du das Gefühl hast, die Wüstenzeit, in der du steckst, die sollte jetzt einmal ein Ende haben, dann klage es Gott. Denn Flucht ist nicht die Lösung. Rede mit Gott wie Hagar. Das können wir von Hagar lernen. Rede mit Gott. Bringe deine Klage vor ihn. Befreie dich. Bewahre dich davor, auf gottlosen Wegen auf der Flucht zu sein.